Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und bin dann derjenige, der sozusagen im Anschluss auch gleich noch die Veranstaltung für die Berufsschullehrer macht. Ja, ich würde Ihnen ein bisschen was vorstellen und Sie können jederzeit, wenn Ihnen so ist, auch reinfragen, gar keine Frage. Und zum Schluss, wenn sich dann noch einiges ergibt, können Sie das natürlich dann auch gerne nochmal tun. Ja, unsere Fragestellung heute, Lehrer im Traumberuf. Ich hoffe, wir kommen sozusagen vielleicht aus einer eigenen Entscheidungsfindung ein bisschen näher. Was kann ein Lehrer oder wer ist für einen Lehrerberuf geeignet? Was soll der Beruf bilden? Und ja, ist es vielleicht was für mich? Das ist ja so die Fragestellung, die sich hier dann durchzieht. Es ist so ein Teil natürlich auch Blick in die Glaskugel. Wir haben die Frage, wie wird sich die Welt sozusagen in den nächsten 30 Jahren entwickeln? Das ist ja das, wie wir, wenn wir so wollen, ein Lehrer nach seinem Studium noch wenigstens seine Arbeitszeit hat. Er ist ja dann sozusagen durch sein Studium darauf vorbereitet und muss sich überlegen, wie kann ich sozusagen die jungen Menschen, die dann vor mir sind, in eine bestimmte Richtung auch bewegen. Also es ist schon eine anspruchsvolle Geschichte und da möchte man sich dann natürlich auch überlegen, welche Techniken werden unser Leben bestimmen, also wie geht's weiter? Das ist immer eine schwierige Nummer und was bedeutet das für Arbeit, Leben und natürlich auch die Kinder und für das Lernen. So, und wenn wir uns dann anschauen, wie wir sozusagen aus der Arbeitswelt kommen, also was gibt's an Dienstleistungen, was wird durch neue Technologien übernommen, welche Arbeitsbiografien lösen sich auf, dann sehen wir hier, dass es darum geht, dass die Kreativität, ein wichtiger Punkt, auch weiterhin erforderlich sein wird, dass es Berufe gibt, die ohne persönliche Kontakte nicht auskommen. Das ist der typische Lehrerberuf. Und dass die Bedeutung auch natürlich von lebenslangem Lernen wächst. So, und dann stellt man sich so die Frage, was will ich machen? Will ich irgendwas mit Technik machen? Will ich lieber was mit Menschen machen? Das muss man sich schon überlegen. Also ich sage jetzt mal so, ein klassischer Lehrer ist natürlich niemand, der sehr introvertiert durch die Gegend kommt. Also ich sage mal, der beste Lehrer an sich so von Grundvoraussetzung ist, wenn man so ein bisschen Rampensau ist. Ja, also Sie müssen in der Lage sein, so eine Klasse zu rocken. Sie müssen improvisieren können. Es geht nicht darum, nur ja irgendwie wissenschaftlich unterwegs zu sein. Das ist nicht der Ansatz. Der Ansatz ist ja eigentlich in einem Lehrerberuf sehr pädagogisch unterwegs zu sein. In dem Zusammenhang vielleicht mal zu mir. Ich bin selbst Berufsschullehrer für Elektrotechnik und Mathematik. Also das habe ich studiert. Das habe ich sehr viele Jahre auch gemacht. Heute leite ich die Lehrerausbildungsstätte für die berufsbildenden Schulen. Und die Frage ist doch immer, warum will ich es tun? Und wenn ich mir das so überlege, was sind so die Dinge, die ich eigentlich ein bisschen mitbringen muss? Und in diesen Fragen, was soll ich mitbringen, da steht meines Erachtens immer, dass man auf Leute zugeht, dass man offen ist für die einzelnen Dinge. Sie müssen ja nicht zwingend den Sachen, die Ihnen ein Schüler erzählt, auch hundertprozentig mitgehen. Das muss ja nicht die Position sein, die Sie vertreten. Aber Sie müssen sozusagen ein offenes Ohr haben. Vielleicht auch ein Stückchen Ersatzfamilie manchmal sein. Das passiert in Schule auch. Wir müssen ja mal alle Schularten durchdeklinieren, von Grundschule bis berufsbildender Schule. Und wenn wir in der Grundschule anfangen, so eine Grundschullehrer oder eine Grundschullehrerin, das hat schon auch ein bisschen was mit Ersatzmutti und Ersatzvati zu tun. Ne? Das ist ein ganz verantwortungsvoller Job, weil die Kollegen in der Grundschule, das sind ja die, die sozusagen wirklich den Grundstein legen, die dieses Leseverständnis, das Schreibverständnis entwickeln, die zum Lernen ein Stück weit aufrufen. Das sind ja so ganz grundlegende Kompetenzen, die dort den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden. Also eine ganz interessante Geschichte. Wenn wir dann als nächstes kommen, haben wir die Oberschule, also von der 5. Bis zur 10. Klasse im Regelfall. Auch das ist eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe, weil diejenigen bereiten auf die Arbeitswelt vor. Oberschule ist ja sozusagen die klassische Schule, die diejenigen vorbereitet, die eine Berufsausbildung dann entsprechend anschließen. Ja, und da ist es eben auch wichtig, dass man all die Dinge sozusagen vermittelt, die dann für eine erfolgreiche Ausbildung in einem Beruf notwendig sind. Oder die, wir haben ja dann auch mehrere Chancen, also wie es weitergehen kann, wo ich dann auch sagen kann und schaue, wenn jemand besonders gut ist, na klar kann der auch noch aufs berufliche Gymnasium gehen oder so. Also die Bildungswege sind ja durchlässig. Oberschule heißt ja nicht, dass dort an der Stelle Schluss ist. So, und dann haben wir Gymnasiallehrer. Das ist sozusagen derjenige, der für ein Studium eigentlich vorbereitet. Also Gymnasium wird ja heute auch viel so als Schule gesehen, wo, naja, wenn ich mein Kind nicht auf die Oberschule schicken will, aber das ist ja eher eine schwierige Instrumentalisierung. Eigentlich geht es ja auf dem Gymnasium dazu, Studierfähigkeit zu erreichen. Na, nicht nur persönliche Entwicklung, die kann ich auch in der Oberschule haben, sondern Gymnasium bedeutet Studierfähigkeit erreichen. So, das bedeutet also, der zukünftige Gymnasiallehrer hat die Aufgabe, hauptsächlich Richtung Studierfähigkeit die Schülerinnen und Schüler vorzubereiten. Dann gibt es noch die Sonderpädagogen, die auch eine ganz wichtige Rolle haben, gerade wenn Sie jetzt so an das Thema Inklusion denken. Diejenigen Kinder mit Behinderungen oder Einschränkungen ganz einfach im Schulalltag begleiten oder aber eben auch an Förderschulen entsprechend unterrichten. Ja, und dann haben wir noch die berufsbildenden Schulen, aber da komme ich im dann anschließenden halben Stunde dazu, wo es dann darum geht, A, auf den Beruf vorzubereiten, B, auch studienqualifizierend unterwegs zu sein. Wir haben ja dort die Fachoberschule oder das berufliche Gymnasium. So, und da ist natürlich so die Frage, wo kann ich mich denn für was auch ausbilden lassen? Sie sehen, wir haben an den sächsischen Universitäten, bilden wir alle Lehrämter aus. Das heißt, das Lehramt an Grundschulen wird in Dresden, Leipzig und Chemnitz ausgebildet. Also dort kann man es entsprechend studieren. Das Lehramt an Mittelschulen in Dresden und in Leipzig. Das Lehramt an Gymnasium ebenfalls in Dresden und in Leipzig. Das Lehramt in berufsbildenden Schulen nur in Dresden, wobei die Wirtschaftspädagogen werden auch in Leipzig ausgebildet. Und das Lehramt für Sonderpädagogik nur in Leipzig. Also wer in Sachsen studieren will, das wären die Studienorte, wo man sich entsprechend diesen Beruf des Lehrers dann erlernen kann. Was in diesen Studien immer reinkommt, ist natürlich Pädagogik, Psychologie, auch entsprechend soziales Engagement. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie so wollen, ein Lehramtsstudium, egal in welchem oder für welche Schulart Sie sich entscheiden, wird immer, wenn Sie so wollen, gedrittelt sein. Grundschule ist noch ein bisschen anders, da ist relativ viel Grundschulpädagogik und dann haben Sie dort 4 Fächer, mit denen Sie unterwegs sind. Alle anderen Lehrämter haben 2 Fächer beziehungsweise auch berufliche Fachrichtungen, die sozusagen ihre Ausbildungsfächer sind. Also man hat, wenn man sozusagen Lehrer oder Lehrerin für Mathematik und Deutsch zum Beispiel ist, kann man sein Studium, wenn man so will, dritteln. Es gibt ein Drittel für Mathematik, ein Drittel für Deutsch und ein Drittel Pädagogik, Psychologie. Ja, also da, man muss sozusagen ja auch diese pädagogische Qualifikation haben, aber eben natürlich auch die entsprechenden Fachqualifikationen. Ja, also die Fächer müssen sozusagen, muss man sich überlegen, wo habe ich meine Stärken, was würde ich anderen auch gerne beibringen und die Frage ist natürlich auch manchmal Nähe zur Arbeitswelt, praktische Aspekte, wenn das für mich im Vordergrund steht, wäre vielleicht auch ein Studium des Berufs, also für die berufsbildenden Schulen eine sehr interessante Alternative. Genau. Wählen Sie die Fächer, die Ihnen sozusagen Spaß machen, wo Sie sich dafür begeistern können, denn diese Begeisterung müssen Sie auch den Schülern rüberbringen. Also es ist nichts schlimmer, als wenn Sie sozusagen vor einer Klasse stehen und naja gut, es musste halt Mathe sein oder es musste halt Biologie sein und dann mache ich jetzt mal, aber so richtig begeistern tue ich mich nicht, weil eigentlich wäre ich lieber Französisch und Italienisch Lehrer geworden oder so. Oder ich bin Lehrer bloß geworden, weil es nichts Besseres gab oder ich wollte im öffentlichen Dienst beschäftigt werden oder. Also Sie müssen auch brennen dafür, sonst macht es keinen Spaß. Das müssen Sie sich wirklich immer überlegen. Lehrer bedeutet, Also Sie stehen im Prinzip so, ich will jetzt nicht sagen, als Einmannunterhalter vor einer Klasse jeden Tag. Und wenn es Ihnen dort keinen Spaß macht, sondern wenn Sie mit Mark Krumm in die Schule gehen, dann ist es der falsche Beruf. Eindeutig. Sie müssen sich freuen, Sie müssen Spaß haben, jeden Tag in diesen Klassen zu gehen. Und egal, ob das jetzt Klassen sind, die Ihnen hundertprozentig wohlgesonnen sind oder wie auch immer. Das ist ja nicht jeder Tag, ist ja jeder Tag ein Feiertag, ja. Auch nicht vor Klassen, sondern aber für Sie muss es grundsätzlich so sein, dass es gut ist, dass es Spaß macht und dass es Ihnen auch mal ein Erfolgserlebnis ist, wenn Sie sozusagen pädagogisch was erreicht haben. Also Lehrer heißt ja nicht sozusagen mit dem Füllhorn dastehen und Wissen schütten. Das ist überhaupt nicht der Ansatz, sondern die Schülerinnen und Schüler anregen, dass sie sozusagen selbstständig lernen, dass sie motiviert sind, sich selbst noch was anzueignen. Und da kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es ist völlig egal, ob das jetzt im Gymnasium ist, in der Oberschule oder Grundschule, welche Schulart auch immer, weil es liegt nämlich genau an der Stelle an demjenigen, der als Lehrer vorne steht oder als Lehrerin, die vorne steht, sozusagen diese Grundstimmung in der Klasse zu erreichen, dass die mit Ihnen mitwollen. Also wenn das Lehrer-Schüler-Verhältnis richtig gut ist, dann funktioniert das auch. Ne? Ja, also man muss sich sozusagen wirklich überlegen, welche Fächer sind es, die mich auch begeistern, dann können Sie das gut rausbringen. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie sieht es mit den Bedarfen aus? Also gibt es Bedarf für die Fächer? Wie sind meine Chancen für die Studienzulassung? Welche Alternativen gibt es, wenn es mit der Studienzulassung so nicht ohne weiteres funktioniert? So, und da gucken wir uns mal vielleicht diese beiden Diagramme an. Wir sehen einmal den Lehrereinstellungsbedarf in Sachsen bis 2025. Da sehen wir, dass aus der Gesamtanzahl aller Schularten wir einen Bedarf haben von, wenn man jetzt mal bezogen auf 100% Gesamteinstellungsbedarf, 30% für die Mittel- und Oberschulen, 12% berufsbildende Schulen, 12% Förderschulen, für die Gymnasien 28% und 18% für die Grundschulen. Und wenn wir uns dann mal angucken, wie momentan studiert wird an den sächsischen Universitäten, dann sehen Sie, dass also wir eine Verdopplung eigentlich der Studienzahlen bräuchten für die berufsbildenden Schulen, dass wir bei den Förderschulen in etwa so hinkommen, dass wir eine zu große Gruppe haben fürs Gymnasium, dass wir eine zu große Gruppe haben, nur wenn wir das jetzt mal auf den Bedarf hochrechnen, auf die Grundschule, aber da sage ich gleich noch was dazu, und dass wir im Bereich der Mittel- und Oberschule ebenfalls eine riesige Unterdeckung haben an dort Lehrern, die das studieren. Der Bereich Grundschule ist jetzt zurzeit ein ganz wichtiger Bereich, dass der so groß ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Generationenwechsel ja jetzt durch alle Schularten geht und wir einfach gucken müssen und werben ja seit vielen Jahren sehr intensiv dafür, insbesondere im Grundschulbereich, dass junge Leute diesen Beruf des Grundschullehrers sozusagen ergreifen. Und um einfach diesem Generationenwechsel gerecht zu werden. Ich würde aber mal so eine Prognose wagen, wer erst in 8-9 Jahren fertig ausgebildet in Richtung Grundschule geht, dort könnte sozusagen der Einstellungskorridor, ich will nicht sagen zugehen, es wird immer Abgänge geben sozusagen aus der Lehrerschaft und die wieder ergänzt werden müssen, aber der große Generationenwechsel findet jetzt statt. Und noch in den nächsten 5, 6, 7 Jahren. Und dann wird es wieder geringer. Ja? So. Also dann wird man sozusagen diesen Anteil auch ein Stückchen runterfahren müssen. Bei den Gymnasiallehrern sieht die Alterspyramide nicht ganz so schlimm aus wie in vielen anderen Schularten. Da haben wir eigentlich die ganze Zeit relativ viele. Hier vielleicht auch gleich nochmal was zum Fach. Wenn Sie Gymnasium und Deutsch und Geschichte studieren wollen, meine herzliche Bitte, suchen Sie sich was anderes. Also Deutsch-Geschichtslehre gibt es wie Sand am Meer über alle Bundesländer. Und das Interessante ist immer, das kann man allen erzählen. Alle nicken, ja, habe ich auch schon erlebt. Aber mich geht das nicht an. Ich studiere es trotzdem. Ja, kann man machen, aber dann, ich sage immer, Taxi fahren kann man auch ohne, dass man das studiert hat. Ne? Also so gesehen würde ich einfach darum bitten, dort nochmal so stark in sich zu gehen, ob das wirklich die optimale Wahl ist. Weil markttechnisch ist es schwierig. Also wenn Sie davon ausgehen, ich will sozusagen Lehrerstudium machen, um hinterher auch damit zu arbeiten, dann sollte man sozusagen dort nochmal, naja, ich meine, es gibt doch alles Mögliche. Ich sehe das im Seiteneinsteigerbereich recht häufig, dass wir auch viele Leute haben, die dann, ich mache jetzt mal so ein lustiges Beispiel, Eventarchäologie studiert haben, festgestellt haben, dass das Studium nicht marktfähig ist und dann meinen, ja, Lehrer wird schon irgendwie gehen, aber auch da haben wir ein Riesenproblem, weil es kein Fach zuordnenbar ist irgendwie. Ne? So. Also so gesehen ist immer, halte ich persönlich immer viel auch von marktgängigem Studium, dass man sowas sozusagen hinkriegt, weil eigentlich will man ja nach den 4-5 Jahren Mindeststudiendauer oder Regelstudienzeit, die man hat, ja dann auch gerne im Beruf arbeiten. Man macht das ja nicht aus Jux und Dallerei, dass man sozusagen so ein Studium beginnt. Das ist ja auch eine schwierige Aufgabe und wo man erfreut ist, dass man es geschafft hat und dann möchte man noch gerne in dem Beruf arbeiten und es ist nichts ärgerlicher, als wenn es nicht funktioniert. So, wir haben wir so ein Ampelsystem. Es gibt auch entsprechende Broschüren. Wir haben ja vorne unseren Stand, Lehrer werden in Sachsen, so schräg gegenüber. Wenn Sie es interessiert, dort können Sie sich dann auch gerne nochmal diese ganzen Informationen und so weiter auch in Heften über, wie sieht der Lehrerbedarf aus, mitnehmen. Wir haben also gerade in den sogenannten MINT-Fächern, also alles, was Naturwissenschaften ist, das gilt aber klassisch an sich für alle Schularten, einen Riesenbedarf. Also ich sage immer, die man nicht anstrengungsfrei studieren kann, die Fächer, da wird es schwierig. Also Biochemie, Deutsch, Englisch, Informatik, Kunst, Mathe, Physik. Deutsch in Englisch mal beim Gymnasium auch ein bisschen in Klammern setzen. Aber grundsätzlich ist dort entsprechender Bedarf da. Französisch, Geo, Russisch, Sport. Ja, da haben wir eigentlich so immer genügend, die das machen wollen. Problematisch wird's mit Ethik, GAW und Geschichte. Also Geschichtsinteressenten, die Geschichte studieren wollen, extrem viel im Lehramt, aber so viele Stunden gibt's gar nicht und so viele Lehrer werden dort nicht gebraucht in dem Bereich. Na? So, für das Lehramt an Oberschulen. Dort gibt es aufgrund der schon dargestellten Studienzahlen keine Beschränkungen. Halbwegs gut kommen wir aus mit Geschichte, Ethik, Gemeinschaftskunde, Rechtserziehung. Alle anderen Fächer dringlicher Bedarf. Ne? Also wer Oberschullehramt studiert, macht nichts falsch. Kriegt entsprechend, ja, also zur Besoldung und so sage ich dann noch was, kann nichts Besseres passieren. So, wir haben eine Fächerverteilung, ich will das mal zeigen an der Oberschule. Wir müssen nämlich immer, in diese Stundentafeln gucken. Also wenn wir mal schauen, wir haben einen hohen Unterrichtsanteil an Deutsch, Englisch, Mathe, einen mittleren Unterrichtsanteil an den Fächern, die Sie in der Mitte sehen und einen geringen Unterrichtsanteil an evangelischer Religion, Französisch, naja und so weiter. Unabhängig davon, dass Sie nicht jedes Fach miteinander kombinieren können. Es macht doch keinen Sinn, wenn Sie Fächer haben mit nur sehr geringen Unterrichtsanteilen. Ich will es auch begründen. Geringer Unterrichtsanteil in der Stundentafel bedeutet immer, also nehme ich mal an, 1 oder 2 Wochenstunden, dass Sie eine Klasse haben, wo Sie 1 Stunde die Woche plus drin sind, nehmen wir jetzt mal an, mit evangelischer Religion oder, also nur mal als Beispiel. So, jetzt haben Sie 1 Stunde in der einen Klasse pro Woche. Wenn Sie jetzt als Religionslehrer unterwegs sind, würden Sie sozusagen an 5, 6, 7, 8 oder 9 Klassen jeweils 1 Stunde geben. Sie haben in den 9 Klassen dann auch immer die entsprechende Anzahl von Leistungskontrollen zu machen und. Auch wenn man denkt, ja, der Vor- und Nachbereitungsaufwand ist vielleicht ein bisschen geringer, was die Vorbereitung betrifft, ja, der Nachbereitungsaufwand ist riesig, weil Sie ja sozusagen Leistungskontrollen und genauso machen müssen. Und wenn Sie wenig Stunden haben, ist sozusagen der Arbeitsaufwand, den Sie dann dort bringen müssen, auch relativ hoch. Also man muss immer gucken und sollte gut abwägen, was man tut. Ich würde immer ein Fach mit einem hohen Unterrichtsanteil möglichst entweder mit einem geringen kombinieren oder wenigstens zweimal was mit mittlerer Unterrichtsanteil ist, funktionieren, weil damit Sie wenigstens auf ein paar Wochenstunden kommen in einer Klasse. Also dass Sie nicht in zig verschiedenen Klassen sozusagen unterwegs sind. Weil je mehr Klassen, umso mehr Klassenarbeiten, umso mehr Dinge, die sozusagen mit der Klasse zu tun haben, kommen auf Sie zu. Das ist dann schon eine schwierige Nummer. Und wenn Sie jetzt ein Einstundenfach haben, sind das pro Jahr 40 Unterrichtsstunden pro Halbjahr. Also innerhalb von 20 Unterrichtsstunden müssen Sie mindestens 3 Leistungskontrollen geschrieben haben. Das wird dann schon ein Stück weit problematisch. Ne? Also denken Sie auch an solche im ersten Moment gar nicht so, aufploppende Gründe für eine Wahl, auch für Unterrichtsfächer, das ist schon problematisch. Also ein Blick in die Stundentafeln sozusagen, welches Fach wird sozusagen in welcher Größenordnung auch abgebildet, halte ich immer für einen wichtigen Punkt. Ja, wer jetzt von Ihnen noch in Schule ist sozusagen und sich nicht sicher ist, ist das vielleicht was für mich? Eine gute Idee ist immer, fragen Sie Ihre Lehrer. Weil die können durchaus einschätzen, sind Sie jemand von der Art her, dem man das gut zutrauen kann oder wo man sagt, vielleicht doch nicht so hundertprozentig geeignet. Es werden auch Seminare angeboten, Lehrer ein Traumberuf, wo erfahrene Kolleginnen und Kollegen einfach nochmal darstellen, wie sieht sozusagen diese Arbeit als Lehrerin oder als Lehrer aus. Das wird vom Landesamt für Schule und Bildung regelmäßig in den Regionen angeboten. Da kann man sich anmelden. Das wäre eine gute Geschichte. Es gibt auch ein Newsletter, wo man regelmäßig Infos auf der Seite lehrerwerdeninsachsen.de sich informieren kann und wir haben auch das freiwillige soziale Jahr in Schule, was man machen kann, wo man sich sozusagen auch nochmal genauer im Rahmen dieses freiwilligen sozialen Jahres dichter mit der Problematik Lehrer und Schule sozusagen vertraut machen kann. Genau. Wir haben hier diese Seite, ich stelle es nochmal kurz vor, Lehrer werden in Sachsen und da gibt es drei große Kategorien, einmal für Schüler, dann für Studierende und dann für Bewerber. In diesen drei Kategorien werden sozusagen alle möglichen und unmöglichen Fragen, die zum Lehrerberuf sind, entsprechend beantwortet und hier kann man sich auch entsprechend ein Newsletter abonnieren und kann sich die ganzen Infos zukommen lassen. Also halte ich persönlich für eine gute Geschichte, wenn man da noch entsprechende Fragen hat, um Informationen zu kriegen. No? So, von der Präsentation her wäre ich durch, aber ich möchte noch mal kurz was auch zu den Fragen sagen. Sie haben ja jetzt in Sachsen mitbekommen, dass wir noch mal ein zweites Maßnahmenpaket der Staatsregierung aufgelegt haben. Das bedeutet, dass jetzt alle Lehrerinnen und Lehrer über alle Schularten nicht mehr differenzieren in der Entgelt, also ab 1.1.19 sozusagen ist dann keine Differenzierung in der Entgeltgruppe mehr gibt. Bisher waren ja Grundschullehrer in der E11 eingruppiert, die kommen jetzt auch in die E13. So, alle anderen Schularten waren eh schon in der E13, zumindest was die letzten Jahre betrifft, sodass es von der Bezahlung her egal ist. Wenn man dass das keine Differenzierung mehr wäre oder kein Grund wäre mehr zu sagen, nee, Grundschullehrer mache ich nicht, weil die bekommen eben schon weniger. Bisher, weil wir das so wollen, war ja fast ein Gehaltsgefälle von über 1.000 Euro sozusagen, was dazwischen gelegen hat, zwischen Grundschullehrern und den restlichen Lehrerinnen und Lehrern. Ne? Also besoldungsmäßig ist es egal, dann haben wir ja jetzt auch sozusagen die zumindest vorerst befristet, aber ich denke, das ist auch nicht aufzuhalten, Verbeamtung in Sachsen für alle Lehrer bis 42, also das wird bedeuten, dass alle die im Schuldienst sind bis 42, beziehungsweise alles das, was sozusagen über die Ausbildung dann in den Schuldienst kommt, entsprechend verbeamtet wird. Verbeamtung muss ich auch sagen, ist immer eine sehr zweischneidige Geschichte. Sie haben sicherlich während der Pensionszeit entsprechend höhere Bezüge, das ist klar, gegenüber jemandem, der eine Rente kriegt. Aber auf der anderen Seite sind Sie nicht mehr Herr Ihres Arbeitsortes. Das muss man auch wissen. also ich erlebe ja selbst in vielen Beratungsgesprächen, also Herr Bachmann, ich kann mir nie vorstellen, was weiß ich, linksseitig der Elbe in Dresden zu arbeiten, nur rechtsseitig geht. Ja, also solche Diskussionen kommen ja in Größenordnung, weil viele völlig immobil sind und mir dann erzählen, wenn das nicht geht, können sie aber nach Bayern oder sonst wo gehen, wo ich dann schon ein bisschen verhexen muss. Aber wer es eben verbeamtet ist, der wird eingestellt, ist beim Freistaat Sachsen angestellt und dann heißt sozusagen, und dein Dienstort ab morgen ist Hoyerswerda oder wo auch immer. Ne? Also das muss man einfach auch wissen, wenn ich sozusagen im Dienst des Landes stehe, klar gibt es dort auch Kriterien, die sozusagen bestimmte Dinge gar nicht so einfach machen, aber die Problematik, dass ich sozusagen Lehrer aufs Land kriege, kann ich natürlich nur mit einer Verbeamtung sauber lösen. Ne? Das muss man einfach auch wissen. Also Sie hätten auch immer noch die Chance zu sagen, nee, verbeamten lassen will ich mich nicht, sondern ich will als Angestellter arbeiten, auch das geht. Es ist ja keine Zwangsverpflichtung, also es gibt ja keine Zwangsverbeamtung, aber ich will einfach bloß darauf hinweisen. Also es gibt immer Vorteile und es gibt Nachteile. Und beides geht einander, also nur miteinander. Es kann, Rosinenpickerei so zu 100% funktioniert nicht. So, vielleicht gibt es ein paar Fragen von Ihnen jetzt allgemein zum Lehrersein. Die nächste halbe Stunde hätten wir dann sozusagen, was einen Berufsschullehrer im Speziellen betrifft. Bitte.
Sie haben ganz zum Anfang gesagt, dass es dazugehört, als Lehrer so eine Rampensau zu sein. Das heißt also auch, man braucht eine extrovertierte Art und Weise. Nun erlebe ich ganz viele Pädagogen, die im Schulberuf sind, die als Pädagogen auch woanderswo arbeiten. Die kommen als Fachidioten in Schulen, haben keine Praktikas gehabt, haben vielleicht nach gerade mal das Referendariat gemacht und haben aber keine praktische Erfahrung, wenn sie überhaupt in die Schule hinkommen, außer dieser 2 Jahre. Wie wird denn da mal entgegengewirkt?
Also, schwierige Kiste, muss ich Ihnen einfach sagen. Es ist ja eine freie Berufswahl. Es gibt andere Länder, ich sage jetzt mal Finnland, die machen großartige Eignungstests, wo sozusagen die Persönlichkeit gecheckt wird von der Kommission und das Urteil der Kommission ist unantastbar. Muss man auch dazu sagen, also in Deutschland würden sie dagegen klagen und kommen nicht durch. Also solange das Rechtssystem so ist, wie es ist, keine Chance. Wir können nur aufklären, was ist sozusagen, oder wie bin ich geeignet, ich sage jetzt mal so, das Problem, also es gibt welche, die werden durchhalten, so nach dem Motto, ich bin jetzt verbeamtet und irgendwie komme ich durch und schleppe mich von Krankheit zu Krankheit und das ist also dann nicht, was sozusagen für Schule wirklich ein Erfolg ist, aber sie haben dann als Arbeitgeber dort an der Stelle einfach ja, keine Chance wirklich. Wenn Sie nicht Leute finden, die für einen Lehrerberuf geeignet sind, im wahrsten Sinne des Wortes, und die sich das dann auch nur zutrauen und auch nur die, und nicht jemand sagt, also ich bin Lehrer, weil ich dann monatlich am 15. mein Gehalt sozusagen regelmäßig da habe, dass das mein Auswahlgrund ist, das kann ja gerne einer mit sein. Ja, aber die Frage ist doch, wenn ein Schüler irgendwas will und sie nicht drauf einsteigen, haben sie doch das erste Mal verloren. Ne? Und solche Dinge, und das müssen sie ganz einfach drauf haben, da entwickelt sich auch ein bisschen was über die Zeit, keiner ist perfekt am Anfang. Ich kann Ihnen nur sagen, die Studierenden, zumindest in Sachsen, haben 40 Unterrichtsstunden, die sie geleistet haben müssen, bevor sie das Referendariat anfangen. Das ist sozusagen Studienordnung vorgesehen. Wie gut oder schlecht das funktioniert, also wir können auch nur formal prüfen, wenn jemand zu uns kommt, ob er diese formalen Voraussetzungen erfüllt hat. Also wer da unterschrieben und gestempelt hat, ich sitze da ja nicht in der vorhergehenden Ausbildung mit drin. So, und dann kann man einfach auch bloß hoffen, dass jeder auch das entsprechend mit Freude und Motivation tut. Weil wenn er es nicht tut, sage ich Ihnen auch, da passiert Folgendes, das Gericht regelmäßig Magenkrimmen, wenn der in die Schule marschiert. Und wenn Sie irgendwas tun über viele Jahre, wo Sie nicht glücklich sind, wo Sie sich zwingen müssen, dann werden Sie krank. Und das ist auch für jemanden selber nicht gut. Wir tun dann schon noch, oder wir schauen dann schon noch mal deutlich auch während des Referendariats, wer, also für diejenigen, die nicht geeignet sind, die schaffen in der Regel auch nicht das Referendariat und die Anforderungen dort. Aber diejenigen, die ein Referendariat im Ausbildungsverhältnis machen, sind zurzeit nicht in allen Schularten die meisten. Also aufgrund des aktuellen Mangels haben wir insbesondere im Bereich der Grundschulen, Oberschulen und berufsbildenden Schulen über die Hälfte derjenigen, die jetzt eingestellt werden pro Jahr, die über den Seiteneinstieg kommen, was auch gut ist. Also ich muss jetzt mal so sagen, Seiteneinsteiger bereichern auch sehr die Schullandschaft als Berufler, kann ich das so sagen, weil die gab es bei uns immer. Ich habe also seit ich angefangen habe in meinem Berufsleben mindestens immer in berufsbildenden Schulen 20-25% Seiteneinsteiger erlebt. Die bringen nämlich ganz viel mit. Praktische Erfahrung, die bringen mit Lebenserfahrung, das ist ganz unschätzbar. Ne? Aber unser Problem ist ganz einfach, wenn sie haben dort keine Chance, also wenn die immer eingestellt sind, sind die drin im System und die kriegen sie nie wieder raus. Wenn sich dann später herausstellen sollte, dass sie nicht geeignet sind. Das ist sozusagen die Problematik. Und wenn ein Lehrer es formal irgendwie schafft, auch durch die Ausbildung zu kommen, wenn der dann nicht von alleine aufhört, wenn er nicht mehr damit klarkommt, dann ist es so. Ich kann Ihnen nur sagen, für die Lehrer, die bei den Schülern auch in Erinnerung bleiben, sind erstens diejenigen, die durchaus streng sind, die klare Ansagen machen, ihre Regeln auch einhalten. Das ist ganz wichtig. Die gerecht sind, also nicht ihren Lieblingsschüler haben, sondern die wirklich gerecht sind. Nee, ja klar, und die brennen dafür, dass sie es tun. Wenn sie das nicht können, dann ist es ganz schlecht. Dann müssen sie aufhören an der Stelle. Und wenn sie die Bremse für sich nicht sehen, dann ist es für die Schüler schlecht und für sie selbst auch. Ne? Okay, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Okay, dann würde ich jetzt so ganz langsam das Thema Lehrer allgemein beenden und würde gleich weitermachen mit Berufsschullehrer. Ich muss mal meine andere Präsentation reinhauen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.